Ihr habt es bereits von Rahel gehört. Letzten Sonntag sind wir in unsere Sommerserie eingestiegen, das Evangelium nach Markus. Und da kommt man, wenn man so durch die Bibel geht, durch ein Buch, an ganz verschiedenen, unterschiedlichen Themen vorbei. Einige sehr erfreulich, sehr ermutigend, andere eher herausfordernd. Bereits letzten Sonntag hatten wir ja einen relativ herausfordernden Text. Rahel hat dann ihre Predigt abgeschlossen mit dieser Frage an dich und mich. Bist du bereit, für Jesus alles aufzugeben und ihm nachzufolgen? Das ewige Leben kostet uns mehr als den ganzen Reichtum, mehr als alles, was ich habe. Diese bedingungslose Hingabe und Nachfolge kosten mich mein Leben. Doch Jesus verheißt uns einen unvergänglichen Preis. Also bereits letzten Sonntag eine ziemlich herausfordernde Predigt. Und heute geht es gleich weiter. Vielleicht wird es dich heute ein bisschen stacheln, wenn du diese Worte von Jesus hörst. Weil sie sind eben unerwartet klar. Es könnte also sein, dass sich in dir etwas regt und sagt, nein, das kann doch nicht sein, in der heutigen Zeit schon gar nicht. Und ich ermutige uns, gerade dann, wenn das vorkommt, einmal innezuhalten und zu sagen, ich möchte meine Prägung, vielleicht meine humanistische Prägung, die wir alle ein Stück haben, zur Seite legen und mir bewusst werden, dass Jesus mit seinen Aussagen und seinen Vorgaben immer nur Gutes im Sinn hat. Unser Gott ist gut. Und wenn du dich eingeschränkt fühlst, ist Gott immer noch gut. Er hat nur gute Absichten. Er ist ein liebender Gott. Und lass uns das vor Augen haben, wenn wir in dieses Thema einsteigen. Ich möchte mit uns den Text lesen aus Markus 10, die Verse 1 bis 12. Jesus brach von dort auf und ging in das Gebiet von Judäa und auf die andere Seite des Jordans. Wieder kamen die Menschen in Scharen zu ihm und wieder lehrte er sie, wie es seine Gewohnheit war. Einige Pharisäer kamen zu Jesus und fragten ihn, ist es einem Mann erlaubt, sich von seiner Frau zu scheiden? Sie wollten ihm damit eine Falle stellen. Was für eine Vorschrift hat euch Mose gegeben? Fragte Jesus zurück. Sie erwiderten, Mose hat erlaubt, eine Scheidungsurkunde auszustellen und die Frau dann vorzuschicken. Da sagte Jesus zu ihnen, nur wegen eurer Uneinsichtigkeit hat Mose euch diese Vorschrift gegeben. Am Anfang jedoch, bei der Schöpfung, hat Gott die Menschen als Mann und Frau erschaffen. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden, und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Zu Hause wollten die Jünger noch mehr darüber wissen. Jesus sagte zu ihnen, wer sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegenüber seiner ersten Frau. Und auch umgekehrt, wenn eine Frau sich von ihrem Mann scheidet und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Ja, wenn ich eine Predigt vorbereiten darf und frei den Text wählen kann, kommt dieser wahrscheinlich nicht in die engere Auswahl. Aber ich bin davon überzeugt, dass es wichtig und gut ist, dass wir auch über solche brisanten Themen sprechen. Es braucht es. Wir dürfen das hören. Nicht so einfach. Bevor mit der Vorbereitung begann, habe ich mir zwei Fragen gestellt. Erstens, für wen predigst du? Was ist dein Auftrag? Und die zweite Frage, wie kannst du bei einem solchen Thema die ganze Gemeinde abholen? Bei der ersten Frage wurde mir schnell klar, mein Auftrag ist es, Gottes Wort in Liebe zu predigen. Und in erster Linie ihm zu gefallen, sein Wort zu bringen. Und nicht so sehr auf die Zuhörer, die hier sitzen. Das ist gar nicht so einfach. Am liebsten würde man ja predigen, dass es allen gefällt, dass sie alle wohlfühlen, alle ermutigt sind. Und gerade bei diesem Thema ist das nicht zwingend der Fall. Und ich musste mich entscheiden, ich will in Liebe Gottes Wort predigen, was es sagt. Die zweite Frage habe ich dann nicht beantwortet, aber ich habe mich versucht, während der Vorbereitung immer die ganze Gemeinde im Blick zu haben. Eines ist klar. Scheidung ist nicht ein Thema der heutigen Zeit. nicht so, dass wir erst heute diese Probleme haben. Nein, das gab schon immer Eheprobleme. Und damit die Frage der Scheidung. Die Pharisäer nämlich zitierten ein Wort aus 5. Mose auf die Frage von Jesus. Also mit anderen Worten, gab es bereits zu Zeiten von Mose Ehen in Krisen. Also nichts Neues. Es waren keine Einzelfälle, weil Mose musste sich ja darum kümmern, wie das geschehen soll, was man macht. Und hat deshalb hier eine Verordnung oder diese Regeln herausgegeben. Für die Juden der damaligen Zeit, das sehen wir in diesem Text, war es aber klar, dass Scheidung möglich ist. Die Frage ist nur, aus welchem Grund? Darauf kommen wir sicher noch zu sprechen. Aber lasst uns einmal die Situation in der Schweiz anschauen. Wie sieht die Situation in der Schweiz aus? Gemäß Bundesamt für Statistik haben 2021 36.410 Paare geheiratet. Schön. Auf der anderen Seite haben sich 17.159 Paare wieder scheiden lassen. Das entspricht einer Scheidungsrate von rund 47%. Das Durchschnittsalter oder die Durchschnittsehedauer ist mit 15,7 Jahren doch einigermaßen. Das Durchschnittsalter bei den Männern, wenn sie das erste Mal heiraten, sehen wir hier, ist 32,2 Jahre, die Frauen ein bisschen jünger mit 30,3. Also diese Zahlen zeigen eindeutig, dass Ehe nicht per se einfach Bestand hat. Es ist nicht so, dass jede Ehe geschlossen wird, einfach so hält. Ich glaube, dass wenn man aus eigener Kraft in Liebe und Treue bis ans Lebensende mit seinem Partner zusammen sein will, ist das relativ chancenlos. Auch Ehen, bei denen beide Partner Jesus von Herzen lieben, sind nicht vor Herausforderungen bewahrt. Es ist naiv zu glauben, dass wenn du an deinem Hochzeit gesegnet wirst, dann von allen Schwierigkeiten bewahrt bleibst. Und es ist ebenso naiv, wenn du denkst, dass die Liebe, die du hast für deinen Partner am Hochzeittag, einfach so bleibt, ohne dass du etwas dazu tust. Ist einfach nicht wahr. Der Uniprofessor und Paarforscher Guy Bodenmann sagt im Interview im IDEA, den Artikel findet ihr übrigens außen aufgelegt, ohne regelmäßige Pflege verkümmert auch die größte Liebe. Also Liebe, Ehe braucht Pflege, ansonsten wird es sicherlich ganz, ganz schwierig. Kommen wir zurück zu unserem Predigttext. Jesus ist also unterwegs nach Jerusalem. Wie gewohnt versammelt sich eine große Schar um ihn und er lehrt diese. Ich gehe davon aus, dass auch Wunder geschehen sind. Das lesen wir hier zwar nicht, aber es könnte gut sein. Über was er gesprochen hat, wissen wir nicht. Aber jetzt mitten in dieser Rede, diesem Lehren von Jesus, kommen die Pharisäer mit der Absicht, Jesus eine Falle zu stellen. Jetzt musst du dir das mal bildlich vorstellen. Du lehrst hier, so wie ich, predige, und da kommt jemand und möchte dir eine Frage stellen. Das mag ja auch okay sein, aber Jesus kannte ja diese Pharisäer und wusste um ihre Absichten. Und er ließ sich trotzdem unterbrechen. Er ging auf sie ein, auf Augenhöhe. Ich finde das erstaunlich. Ich weiß nicht, ob ich auch so reagiert hatte. Denn Jesus hat den Hass dieser religiösen Führer bereits gespürt. Da war ein großer Hass gegen ihn. Er war ihnen im Weg. Sie störten sich an ihm. Sie wollten ihn beiseite schaffen. Sie wollten ihn umbringen. Das war Jesus bewusst. Und trotzdem lässt er sich unterbrechen. Wow, ich finde das stark von Jesus. Und dann kommen diese Pharisäer und wollen Jesus mit einer Frage eine Falle stellen. Sie möchten eigentlich, dass er etwas sagt, an dem sie ihn dann später aufhängen können. Oder mindestens etwas, das dem Volk widerspricht und sie da eine Möglichkeit haben, ihn ein bisschen unbeliebt zu machen und schlussendlich eben dann zu töten. Zu der Zeit, wo das geschehen war, seit Jesus gab es zwei berühmte Rabbinerschulen. Und diese hatten unterschiedliche Ansichten, was Scheidung anbetrifft. Diese Differenzen entstanden eben genau auf diesem Vers, den die Pharisäer zitiert hatten, nämlich 5. Mose 24, 1. Dort steht, wenn jemand eine Frau zur Ehe nimmt und sie nicht Gnade findet vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und er einen Scheidebrief schreibt und ihr die Hand gibt und sie aus einem Haus entlässt. Soweit. wenn er etwas Schändliches an ihr findet. Tausch kurz mit deinem Nachbar aus. Was findest du, wäre etwas Schändliches in diesem Zusammenhang? Ich gebe dir eine Minute Zeit. Tauscht aus. Was ist etwas Schändliches in diesem Zusammenhang? Ja, wahrscheinlich gibt es ja, ich merke, es ist eine heftige Diskussion, es beginnt schon, wahrscheinlich gibt es ja bei euch schon unterschiedliche Ansichten, was jetzt etwas Schändliches ist. Und genauso war es zur damaligen Zeit, nicht anders. Da gab es ein Lager von der Schule des Rabbiners Hillel. Er vertrat die Meinung, dass etwas Schändliches alles ist, was eben einem Mann nicht so gefällt. Mit anderen Worten könnte das beispielsweise sein, wenn die Frau das Essen anbratet, ist das ein Grund, sie zu entlassen. Oder es gibt da noch auf dieser Welt schönere Frauen, das ist auch ein Grund, war er der Meinung, seine Frau zu entlassen. Etwas Schändliches, also alles, was dem Mann nicht so gefällt, das wäre hier gemeint. Kein Wunder, war die Anzahl Männer, die diese Meinung vertraten, relativ groß. Weil zur damaligen Zeit war es ja so, dass nur der Mann die Frau entlassen konnte. Im Judentum. Also die Frau, das war kein Thema bei der Frau. Die hatte die Möglichkeit gar nicht, aber nur der Mann konnte die Frau entlassen. Dann gab es die andere Seite. Die andere Seite, die gehörten zu dem Rabbi Shammai. Er war der Ansicht, dass nur bestimmte schwerwiegende Taten der Frau, wie zum Beispiel Ehebruch, gemeint waren. Allerdings war dann doch unklar in den ganz spezifischen Fällen, was jetzt schändlich sei oder nicht. Also nicht ganz so einfach. Die Juden waren also überzeugt, dass Scheidung möglich war. Auch die Jünger. Übrigens, keine Ausnahme, das lesen wir hier nämlich, oder besser gesagt, im Paralleltext Matthäus 19 geht es klar hervor. Nachdem die Jünger diese Worte klar gehört hatten von Jesus, sagten sie zu ihm, wenn es zwischen Mann und Frau so steht, ist es besser, gar nicht zu heiraten. Mit anderen Worten, wenn ich meine Frau aus keinem Grund entlassen kann oder nur aus einem Grund, kommen wir später dazu, dann heiraten wir lieber jetzt gar nicht. Wir sehen also auch, die Jünger hatten ein bisschen diese Ansicht. Und heute in unserer Gesellschaft, würde ich meinen, ist die Ansicht von Hillel mehr verbreitet als die von Shammai. Es lassen sich nämlich Ehepaare auch scheiden aus ganz egoistischen, selbstsüchtigen Gründen. Wir lieben uns nicht mehr, wir haben uns auseinandergelebt, das sind dann Gründe, um diese Trennung zu rechtfertigen. Kommen wir zurück auf die Verse in 5. Mose. Was schreibt er da? Oder was war dann die Absicht von Mose für diese Vorgabe? Was hat er damit gewollt? Oder warum hat Mose nicht explizit von Ehebruch gesprochen oder eine Liste ausgeführt, was dann schändlich ist? Hat keine Liste gemacht. Das wäre für uns viel einfacher, oder? Dann würde man sagen, okay, das und das ist schändlich. Und da gäbe es keine Diskussionen mehr. Aber er machte das nicht. Ja, und in der Rechtsprechung von Mose kommt dieses Wort Ehebruch in Bezug auf Scheidung gar nie vor. Das gibt es gar nicht. Aus gutem Grund auch. Warum? Weil zur damaligen Zeit war Ehebruch eine Tat, die mit der Todesstrafe bestraft wurde. Das heißt also, Mose musste in dieser Rechtsprechung die Scheidung nicht erwähnen, den Ehebruch nicht erwähnen, weil die Ehe wurde dann sowieso getrennt. Aber nicht durch Scheidung, sondern durch Todesstrafe. Also die eigentliche Absicht von Mose mit diesem mosaischen Gesetz bestand lediglich darin, die Scheidung zu regeln. Zu regeln. Und zwar warum? Zum Schutz der Frau. Es ging um den Schutz der Frau. Nicht, dass der Mann einfach sagen kann, okay, das Essen angebracht, jetzt geh. Nein, Mose wollte das regeln, wollte die Frau schützen. Die Frau hatte dann einen Scheidebrief in der Hand. Und es war klar, sie wurde aus einem bestimmten Mangel, der eben als schändlich galt, entlassen und darf deshalb auch wieder heiraten. Also Mose hatte da eine Regel eingeführt, um es zu kontrollieren. In keiner Art und Weise hat er das gut geheißen. Wir sehen auch im mosaischen Gesetz nirgends einen Hinweis darauf, dass die Männer aufgefordert werden, ihre Frauen zu entlassen. Nirgends. Schon das Alte Testament spricht sich klar gegen Scheidung aus. Ich meinte, die klarste Stelle oder eine extreme Stelle lesen wir in Malachi 2, Vers 16. Da steht, der Herr, der allmächtige Gott Israels, sagt, ich hasse Ehescheidung. Ja, ich verabscheue es, wenn ein Mann seiner Frau so etwas antut. Darum nehmt euch in Acht und brecht eure Frauen nicht die Treue. Gott spricht sich hier ganz klar aus. Soweit mal zu den Aussagen aus dem Alten Testament. Kommen wir zurück zu Jesus. Was macht er mit der Frage der Pharisäer? Er antwortet eben nicht, wie sie das gehofft haben, sondern er stellt eine Gegenfrage. Eigentlich typisch für Jesus. Wenn wir die Bibel ein bisschen anschauen, sehen wir das oft, dass er das genauso macht. Vor allem dann, wenn Pharisäer kommen und ihn herausfordern und ihm eine Falle stellen wollen. Dann antwortet er eben nicht, sondern stellt eine Gegenfrage. Ich habe mir bei der Vorbereitung ein bisschen überlegt, aber liebe Pharisäer, eigentlich müsstet ihr das ja wissen. Eigentlich müsstet ihr wissen, dass ihr aus diesen Diskussionen immer als Verlierer hinausgeht. Aber anscheinend haben sie gedacht, dieses Mal klappt es. Denn sie meinten, einen guten Trumpf im Arm zu haben. Als Jesus sie nämlich fragte, was meint ihr, haben sie gesagt, Mose hat uns erlaubt, uns scheiden zu lassen. Das steht so im Wort. Jetzt Jesus, was machst du damit? Jetzt haben wir dich. Kannst nicht gegen Mose aussagen. Was machst du nun? Sie meinten, jetzt kriegen wir eine Antwort, wo wir ihn aufhängen können. Aber eben nicht. Jesus antwortete dann anders. Er sagte, nur wegen eurer Uneinsichtigkeit hat Mose euch diese Vorschrift gegeben. Am Anfang jedoch, bei der Schöpfung, hat Gott die Menschen als Mann und Frau erschaffen. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht trennen. Wir haben schon gehört, dass diese Menschen zur damaligen Zeit eine viel lockere Art hatten in Bezug auf Trennung, in Bezug auf Scheidung. Jesus war da ganz anders. Jesus sprach also schon damals in dieser Zeit gegen die Kultur der damaligen Zeit, gegen die Gesellschaft, gegen den Zeitgeist. Mit dieser Antwort war Jesus ein Anstoß, ganz, ganz sicher. Ich glaube, nachdem Jesus das gesagt hatte, war ein Moment ziemlich Funkstille. Seine Aussage hat wie eine Bombe eingeschlagen. Bam! Das heißt ja, es gibt gar keine Lebensabschnittspartner. Meinst du das ernst, Jesus? Wir hören ja ein ganzes Leben lang einfach zusammen. Heute würde man wahrscheinlich sagen, das ist jetzt schon ziemlich altmodisch. Das ist doch ziemlich altmodisch, geht gar nicht. Das passt gar nicht in unsere heutige Zeit. Was sagst du da, Jesus? Das war damals eben gar nicht anders. Das war schon damals so. Vielleicht dachten sie, wahrscheinlich hat Jesus sich versprochen. Oder vielleicht will er die Pharisäer einfach provozieren. Die haben mir eine dumme Frage gestellt, also antworte ich auch so. Nein. In Vers 10 haben wir gelesen, dass die Jünger dann im engeren Kreis nachfragten, weil sie auch nicht so sicher waren. Du Jesus, hast du das wirklich so gemeint? Sicher nicht, oder? Doch, sagt er dann. Wir lesen, wer sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegenüber seiner ersten Frau. Und auch umgekehrt. Jesus bezieht klar Stellung. Hier im Markus-Evangelium lesen wir übrigens von beiden Seiten, habt ihr gemerkt, oder? Er sagt, der Frau darf sich von dem Mann scheiden, der Mann nicht von der Frau. Im Matthäus-Evangelium kommt nur die eine Seite vor. Warum das? Das Matthäus-Evangelium war für die Judenchristen geschrieben. Und da war klar, dass eine Frau nie seinen Mann entlassen darf. Bei Matthäus war viel mehr für die Heidenchrist und da war es eben auf beiden Seiten möglich und deshalb hat Jesus auch beides erwähnt. Ich finde das schon noch schön, wie Jesus das macht. Aber diese Aussage ist schon heftig, oder? Einmal geschieden, nicht mehr heiraten. Einmal geschieden, nicht mehr heiraten. Ich glaube, es hat auch seine Begründung. Im Ehekurs, den wir mal besucht haben, macht der Referent ein Beispiel. Er nimmt da zwei Blätter und klebt diese zusammen. Und er sagt, das ist Ehe. Es werden zwei, werden eins. Ist dann sozusagen ein Blatt. Und immer, wenn man das versucht zu trennen, geht mindestens ein Blatt kaputt. Scheidung bringt immer Schmerz mit sich, bringt immer Wunde mit sich. Und das möchte Jesus verhindern. Trennung bringt Verletzung mit sich. Ich glaube, Jesus hatte diesen Schmerz auch vor Augen, als er diese Aussage macht und sagte, bleib zusammen, das ist viel besser. Es gibt übrigens Statistiken, die sagen, die Ehepaare, die in einer Krise, die durchhalten, nur einige Monate brauchen und dann geht es wieder besser. Es lohnt sich also durchzuhalten. Aber vielleicht denkst du auch, ja, aber wie um alles in der Welt kann Gott uns sowas zumuten? Wie kann er uns das zumuten? So eine Aussage der heutigen Zeit. Und ich sage dir, es ist so, Gott kann uns dramatische Dinge zumuten, die wir nicht verstehen immer. Es kann eine Krankheit sein, einen plötzlichen Unfall, einen plötzlichen Tod haben wir erlebt. Gott mutet uns solche Dinge zu. Warum, können wir nicht abschließend beantworten. Müssen wir, glaube ich, auch nicht. Und da gehe ich mit Rahel einig. Sie hat letzten Sonntag gesagt, lasst uns den Fokus von dieser Warum-Frage wegnehmen und uns vielmehr fragen, was möchte Gott mir in dieser Not zeigen? Wo gibt es einen Gewinn, einen Segen daraus für mich? Und wie kann ich Jesus ähnlicher werden? Und Jesus verweist mit seiner Antwort auf das Wort Gottes. Er zitiert Wort Gottes. Das macht er ja auch an vielen Stellen. Eine ganz bekannte ist die Angelegenheit, wo er von Satan in der Wüste versucht wird. Auch da zitiert er immer wieder Bibelworte. Worte aus der Bibel, um Antwort zu geben. Und ich frage uns, was machen wir mit Fragen in unserem Leben? Nicht in Bezug auf Ehe oder nicht nur in Bezug auf Ehe. Was ist deine erste Reaktion? Sagst du auch, was steht geschrieben? Was sagt Jesus dazu? Oder drehen unsere Sachen mehr um anderes? Hey, einmal mehr möchte ich sagen, es ist so gut, wenn wir Gottes Wort kennen. Es ist der Leitfaden für ein gelingendes Leben. Fragen wie, ist das im gesellschaftlichen Trend? Ist das wissenschaftlich anerkannt? Möchte ich mir das zutrauen? Mögen auch interessante Fragen sein. Aber wenn du eine Frage willst, aus der Bibel, die Jesus gefällt, dann musst du im Wort Gottes nachschauen und dort fragen, was ist das, was Gott sagen möchte? Ja, es ist ja nicht immer ganz einfach herauszufinden, was dann die Antwort auf meine Frage ist. Wenn es darum geht, wie du mit deinem Nachbarn umgehen sollst, dann ist es relativ einfach. Oder sagt die Bibel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und der Nachbar ist der Nächste. Relativ einfach. Aber nicht überall finden wir in der Bibel so klare Antworten. Oder mir geht es auf jeden Fall so. Und dann rate ich dir, versuche Prinzipien, grundlegende Prinzipien aus der Bibel herauszuschälen und analysiere das Wesen Gottes. Das hilft dir, Antwort oder mindestens eine Richtung, in die diese Antwort gehen darf, herauszufinden. Und dann ist es wichtig, dass wir nicht Bibelverse einfach aus dem Kontext reißen, wie das hier diese lieben Pharisäer getan haben. Wir müssen den Kontext sehen. Sehen, spricht diese Aussage, ist sie im Zusammenhang mit dem Wesen Gottes oder widerspricht sie dem? Sind da Prinzipien Gottes enthalten, die sich durch die ganze Bibel durchziehen oder ist da einfach ein Vers herausgenommen aus dem Zusammenhang und dann passt der irgendwie für meine Situation, aber stimmt gar nicht. Ja, die Pharisäer haben ja dieses Wort herausgepickt und dann hat Jesus ihnen gesagt, ja, ihr habt recht, das hat Mose so gesagt, aber das ist nicht die Grundidee von Gott. Das ist eine Notordnung. Er möchte die Frauen damit schützen. Und nicht die Absicht von Gott, dass ihr euch trennt. Und Jesus macht hier auch etwas Wunderbares. Er richtet den Blick weg von der Trennung hin zur Ehe. Er sagt, die Ehe ist etwas Wunderbares. Bleibt zusammen. Der ursprüngliche Plan von Gottes ist die Ehe, dass man zusammenbleibt auf ewig oder bis der Tod uns scheide. Das ist ein großes Thema, Ehe übrigens. Und Rahel hat schon erwähnt bei der Moderation, die Ehe wird sogar genommen als Bild von Jesus und seiner Gemeinde. Die Gemeinde ist die Braut Jesu. Und ich glaube, deshalb ist auch ein Grund, dass wir unseren Ehen Sorge tragen sollten. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, einige Dinge zur Ehe wieder mal zu sagen. Wenn du nicht verheiratet bist, dann rate ich dir, setze deine Anforderung nicht einfach runter, damit du möglichst schnell jemanden findest. Nicht eine gute Idee. Gerade wenn es darum geht, ob du eine Beziehung eingehen möchtest mit einem unchristlichen Partner, einem Partner, der Jesus nicht kennt, das hat ganz sicher Konsequenzen. Wenn du dich Hals über Kopf verliebst und deine Gefühle mit dir durchgehen und nur noch die große rote Brille hast, dann rate ich dir, lass den Verstand nicht außer Acht. Verlass dich nicht einfach auf Gefühle und Hormone, das kommt nicht unbedingt gut. Und zieh andere zu Rate. Frage andere, frage Freunde oder die Eltern, das lohnt sich. Die sagen dir hoffentlich die Wahrheit. Und wenn du bereits 18 gewesen bist und in eine Beziehung startest, dann rate ich dir, möglichst bald nach dem Start deiner Beziehung einen Ehebereitschaftskurs zu besuchen. Das hilft, über Dinge zu sprechen, die du vielleicht gar nicht gesehen hast. Ich weiß noch aus meiner Zeit, das ist schon 25 Jahre her, ziemlich genau, da haben wir Themen gehabt, die haben uns unterstützt. Die haben gesagt, da sind wir gut unterwegs. Aber es gab auch Themen, da merkte ich, oh, halt, da muss ich mal noch drüber sprechen mit meiner Frau, mit zukünftiger Frau, bevor wir heiraten. Es lohnt sich also. In diesem Zusammenhang habe ich einen guten Spruch gelesen, oder einen guten Satz gelesen, der mir ja, der ich wirklich finde, der passt. Jetzt sind wir da, hier. Wenn ich eine gelingende Ehe haben will, dann muss Gott meine große Liebe sein. Übrigens gilt das nicht nur für Verheiratete. Gott soll unsere große Liebe sein. Dann haben wir mehr Chance. Timothy und Kathy Heller haben ein Buch geschrieben über Ehe. Und ich möchte uns da kurz etwas vorlesen. Und zuerst noch sagen, was Sie dazu meinen. Sie schreiben im Buch etwas Ähnliches. Sie schreiben nämlich, wenn beide sich auf Gott richten und ihn an erster Stelle haben, ist Scheidung sehr unwahrscheinlich. Wir müssen dann keine Angst haben. Er schreibt dann zu der Vision der Ehe oder zu dem Ziel der Ehe Folgendes. Und mir gefällt das. Jetzt brauche ich die Brille, sonst kommt es nicht gut. Ja, nach 25 Jahren Ehe ist man schon alt. Wozu ist Ehe also da? Dazu, dass beide, der Mann und die Frau, einander helfen, zu den herrlichen neuen Menschen zu werden, der neuen Schöpfung, die Gott uns versprochen hat. Der gemeinsame Horizont, zu dem sie hinschauen und unterwegs sind, ist der Thron Gottes und das heilige, fleckenlose, makellose Wesen, was wir einst haben werden. Ich kann mir kein größeres gemeinsames Ziel vorstellen und darum kann eine Ehe, in deren Zentrum eine innige Freundschaft zwischen zwei Christen steht, Höhen erreichen, die mit keiner anderen Vision von der Ehe möglich sind. Sie schreiben also, dass es ein Prozess ist hin zum Thron Gottes, dass das Ziel der Ehe ist, dem anderen zu helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Und das ist doch faszinierend. Das heißt aber auch, dass wir unterwegs nicht perfekt sind. Jeder von uns, mich eingeschlossen, sind nicht perfekt. Und deshalb gibt es Herausforderungen. Es gibt Herausforderungen in jeder Beziehung. Auch wenn sie nach außen noch so schön aussieht, es gibt immer Herausforderungen. Und dann, wenn du in so einer Situation steckst und dich fragst, stimmt das für mich? Dann ist das eben die falsche Frage. Es geht darum, gemeinsam eine Lösung zu finden. In einer Ehe gibt es nicht Probleme von ihr und von mir. Es gibt nur unsere Probleme. Wir sind eins. Und wenn wir es gemeinsam anpacken, haben wir viel mehr die Chance, da herauszukommen, herauszufinden und stärker zu werden. Zusammen zu beten ist, glaube ich, ein guter Ansatz, ein guter Start. Beten wir zusammen, wenn wir Schwierigkeiten haben. Und dann lasst uns helfen. Lasst uns helfen. Wenn du in deiner Ehe Schwierigkeiten hast, ist es kein Versagen, wenn du Hilfe holst. Es ist kein Versagen, wenn du Hilfe holst. Wenn du aus Stolz keine Hilfe holst, dann hast du versagt. Stolz ist Sünde. Ich ermutige uns, lasst uns helfen. Frühzeitig, nicht erst dann, wenn es zu spät ist. Ehe brauchen Pflege. Ehe braucht Pflege, haben wir am Anfang gehört von diesem Zitat. Seminare, Impulse, Abenteuer, Ehekurse, Eheabende, Coaching und so weiter. Ich von mir weiß, als unser erster Sohn auf die Welt kam, da dreht sich alles um dieses Kind. Und wenn es dann endlich mal schläft, dann gehst du auch ins Bett. Bist kaputt. Und irgendwann merkten wir dann, das kommt so nicht gut. Unsere Ehe wird vernachlässigt. Und ich muss ganz bewusst Eheabende einbauen. Und ich zitiere hier nochmals aus dem Interview von dem Professor Bodenmann. Er sagt, es ist klar, dass gewisse Lebensumstände den Zeitfaktor punktuell einschränken können. Aber es ist dennoch wichtig, Zeitinseln zu schaffen, egal wie beschäftigt man ist. Chronischer Stress höhlt eine Beziehung aus. Daher ist es wichtig, der gemeinsamen Zeit Priorität einzuräumen. Also nehmt euch Zeit als Ehepaar, eure Ehe zu pflegen. Eine Möglichkeit ist, besucht das Eheseminar am 20. August zum Thema Ehe mit Vision von Doris und Daniel Beusch. Ihr könnt euch anmelden, liebe Männer, macht ihr den ersten Schritt. Ich komme nochmals zurück zu diesem Thema Scheidung. Im Paralleltext aus dem Matthäus-Evangelium gibt es da noch eine Ausnahme. Er schreibt nämlich, der Matthäus, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Unzucht oder wegen Hurerei oder Untreue oder Betrug, wie andere Übersetzungen es schreiben, der ist frei. Das heißt also, wenn ein Ehepartner Unzucht begeht, ist der Betroffene, der Betrogene, frei, wieder zu heiraten. Einfach das ist in der Bibel ganz klar so geschrieben. Das hat Jesus selbst so gesagt. Ein weiteres Beispiel finden wir da, wo zwei Ungläubige heiraten, eines der beiden den Weg zu Jesus findet und dann der Ungläubige den anderen Partner nicht mehr will. Auch da sagt die Bibel, ist es ein Grund, dass sie diese beiden trennen. Aber immer noch nicht das Ziel. Das Ziel ist immer, dass beide zusammenbleiben. Ja, mir ist bewusst, dass ich jetzt noch viele Fragen offen gelassen habe, dass ich noch nicht alles beantwortet habe. Das geht gar nicht in dieser kurzen Zeit. Aber lasst uns einfach in jeder Situation auf Jesus blicken und ihn im Blick haben. Und ich möchte abschließen mit diesem Punkt. Jesus verurteilt dich nicht. Ich glaube, das ist wichtig, gerade jetzt. Vielleicht sind Menschen hier, die merken, da ist eine Verletzung. Vielleicht fühlst du dich sogar schuldig. Oder du trägst etwas in dir, was dich plagt in diesem Thema. Oder du suchst schon längst einen Partner und findest nicht. Da kann auch diese Predigt herausfordernd sein. Aber eines ist sicher. Jesus ist da mit offenen Armen. Er liebt uns, unabhängig von unseren Fehlern. Jeder von uns macht Fehler. Und wenn du kommst zu seinem Thron und sagst, Herr, vergib mir, ist Jesus der Erste, der seine Arme öffnet und sagt, ja, klar, ich vergebe dir. Es gibt da eine bekannte Geschichte, wo die Pharisäer wieder einmal Jesus versuchen wollten, dann bringen sie eine auf frischer Tat ertappte Ehebrechen vor ihn. Und dann sagen sie wieder, Mose hat gesagt, man muss die steinigen. Und Jesus wartet einfach und sagt dann irgendwann, wer keine Sünde von euch hat, der wirft den ersten Stein. Und als dann diese Pharisäer alle abgeschlichen sind, sagt Jesus zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Der himmlische Vater stößt niemanden aus der Familie, nur weil er einen Fehler begangen hat. Mag er noch so schlimm sein. Du darfst immer zu diesem Vater kommen, immer. Und vor ihm sagen, es tut mir leid, hier bin ich. Und er nimmt dich auf. Egal wie dreckig du bist, egal ob du stinkst, so wie der verlorene Sohn, als er vom Schweinestall kam. Der Vater hat gewartet, nahm ihn in die Arme, war sicher nicht so angenehm, aber aus Liebe. Und genau so ist der Vater im Himmel, er nimmt dich in den Arm, wenn du zu ihm kommst. Und ich wünsche uns, dass wir das immer wieder tun. Und wir wollen jetzt dann eine Zeit haben, wo wir uns bewusst diesem Jesus hinwenden. Vielleicht bist du da mit einer Not. Kommt nach vorne, liebe Band. Mit einer Not bist du da. Du merkst Schmerz in dir. Oder du spürst, dass irgendwo versagt. Es ist Zeit, in die Arme Jesu zu kommen. Ich ermutige dich, geh nach hinten, lass für dich beten. Vielleicht ist es auch wieder mal die Möglichkeit, dich als Ehepaar segnen zu lassen. Sagen, Gott, ich brauche neue Power in meiner Ehe. Dann geh nach hinten und lass für dich beten. Es lohnt sich. Es sind Menschen da, die gerne mit dir beten. Wollen wir uns sogar eine Zeit nehmen, auf diesen Jesus schauen und dann geh nach hinten. Mach einen Schritt. Vielleicht sagst du, ah, in meiner Ehe da und da. Ich möchte neu einen Schritt machen. Sag es deinem Partner. Komm, lass uns gemeinsam vorangehen und unser Problem anpacken. Ja, ich wünsche euch Gottes Segen und lasst uns die Zeit nutzen. Amen.